Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Text zum heutigen Thema, ich glaube an den Heiligen Geist, lese ich uns einige Verse aus Johannes 16, nämlich die Verse 5 bis 15. Johannes 16, 5 bis 15. Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Liebe Brüder und Schwestern, die Ausgießung des Heiligen Geistes wird uns in der Bibel als ein Ereignis von unvorstellbarer Macht erzählt. Eben noch saßen die Jünger zitternd und verzagt in ihrem Kämmerlein in Jerusalem, und im nächsten Augenblick stürmen sie hinaus auf die Straßen von Jerusalem, fürchten nicht Tod und Teufel. Sie verkündigen das Evangelium mit Vollmacht, sie reden in Sprachen, die sie nie gelernt haben, und 3000 Menschen kommen an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus. So würden wir das Wirken des Geistes auch heute gerne erfahren. Auch wir sehnen uns nach kraftvollen Wirkungen des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Und ich sage auch ganz klar, ich lasse den Einwand derer nicht zu, die bei solchem Sehnen gleich schreien, Verrat, Schwärmerei. Nein, wer zu Jesus gehört, wer mit Jesus lebt, der möchte doch Gottes Nähe, der möchte Gottes Kraft, der möchte Gottes Wirken erfahren in seiner Ehe, in seiner Familie und wir natürlich alle miteinander in unserer Gemeinde. Das ist ganz normal. Lassen Sie mich an einem Beispiel sagen, wer einen Porsche Carrera hat, der will doch auch mal 200 oder 250 fahren und nicht nur immer nur 120. Der will den Unterschied erleben zwischen einem Porsche Carrera und einem Fiat Panda. Wer zu Jesus gehört, der möchte den Unterschied erleben zwischen einem Leben ohne Jesus und einem Leben mit Jesus. Der möchte den Unterschied erleben zwischen einem Leben ohne Kraft des Heiligen Geistes und einem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich betone nochmal, das ist ganz normal, das ist das Nächstliegende. Wenn das bei einem Christen nicht so ist, wage ich zu sagen, dann stimmt was nicht. Aber, jetzt kommt ein ganz dickes und großes Aber. Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Porsche Carrera und dem Heiligen Geist. Und zwar in der Art seines Wirkens. Beim Porsche Carrera kaufe ich die 385 Pferdestärken, die im Prospekt angepriesen sind, mit ein. Und wenn ich nun das entsprechend viele Geld losgeworden bin, dann kann ich anschließend mit Fug und Recht erwarten, dass diese 385 PS mir zur Verfügung stehen, jedes Mal, wenn ich aufs Gaspedal trete. Dann habe ich einen Anspruch darauf zu spüren, dass da eine Menge Pferdchen unter der Motorhaube wiehern. Der Heilige Geist aber ist eine Person. Der Heilige Geist ist der lebendige, dreieinige Gott selbst, der in der Person nun des Heiligen Geistes in mir wohnt. Es ist hier an der Zeit, dass wir uns einmal bei dieser Gelegenheit der Dreieinigkeit Gottes zuwenden. Ich hatte das ja auch schon angekündigt, das beim dritten Glaubensartikel zu tun. Wenn wir uns der Dreieinigkeit zuwenden, dann stehen wir vor der Tatsache, dass wir mit der Dreieinigkeit im Allgemeinen und mit dem Heiligen Geist im Besonderen eine ganze Reihe an Schwierigkeiten haben. Mit der Dreieinigkeit im Allgemeinen so, dass hier schon der Einwand kommen kann, ist diese Lehre überhaupt biblisch von der Dreieinigkeit? Nicht nur die Zeugen Jehovas stellen das massiv in Frage. Auch gerade aktuell aus dem Gespräch mit dem Islam kommt aus christlichen Kreisen heute vermehrt die Frage, können wir die Lehre von der Dreieinigkeit nicht lieber fallen lassen, dann setzen wir uns nicht dem Vorwurf aus, dass wir in Wahrheit doch drei Götter haben und anbeten und nicht nur einen. Man muss sagen, diese Überlegungen sind nicht restlos aus der Luft gegriffen, denn in der Tat, wenn wir die Konkordanz aufschlagen und suchen nach dem Begriff Dreieinigkeit, dann stellen wir eine Fehlanzeige fest. Weder in der Elberfelder noch in der Lutherbibel werden wir den Begriff Dreieinigkeit finden. Dennoch ist die Dreieinigkeit Gottes in der Bibel klar bezeugt. Wir lassen diese Lehre natürlich nicht fallen. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 lesen wir, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben hier eine sogenannte trinitarische Formel, also eine feststehende Formulierung, in der alle drei Personen der Dreieinigkeit miteinander genannt sind, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott wird uns ganz klar als der Dreieine bezeugt, der Vater, der Sohn und der Geist. So klar finden wir das allerdings nur noch an einer zweiten Stelle, wenn ich es recht sehe, nämlich im Segenswunsch von 2. Korinther 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wichtig ist hier übrigens schon die Formulierung, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns in die Gemeinschaft mit Gott hineinnimmt und in dieser Gemeinschaft bewahrt. Seit Himmelfahrt ist Jesus, genau genommen, ja nicht mehr da. Er hat uns zwar in Matthäus 28, im schon erwähnten Tauf- oder Missionsbefehl, zugesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber wenn wir nun die Dreieinigkeit genau aufschlüssen wollten, gewissermaßen verstandesmäßig zerlegen, dann würde das ja so gar nicht stimmen. Denn seit der Himmelfahrt sitzt Jesus im Himmel auf dem Thron zur Rechten Gottes. Auf der Erde ist er bis zu seiner Wiederkunft nicht mehr selbst, sondern in seinem Stellvertreter, dem Heiligen Geist. Hat uns jetzt Jesus mit seiner Zusage, ich bin bei euch, hinters Licht geführt? Natürlich nicht, sondern genauso wie von Jesus gilt, wer mich sieht, der sieht den Vater, denn ich und der Vater sind eins. So gilt auch vom Heiligen Geist, wo er ist, da ist auch Jesus. Jesus sagt das übrigens genauso in Johannes 14, Verse 15 folgende, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und dann fährt er ganz interessant und wichtig für unser Thema fort, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Interessant. Ich komme zu euch, obwohl er ja selber sagt, ich steige in den Himmel auf und sende euch den Heiligen Geist, komme ich zu euch. Im Geist ist Jesus selbst wieder da. Wir merken, wir können in der Praxis die Dreieinigkeit eben nicht auseinanderklamüsern und auseinanderdividieren. In der Theorie geht das ein Stück weit, da wissen wir, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In seiner Gegenwart, in seinem Wirken gehört aber eben alles zu einer Einheit zusammen. Wir sehen das auch, wenn wir zwei Stellen aus den Korintherbriefen zusammen sehen. In 1. Korinther 6, Vers 19 schreibt Paulus,
Ihr wisst doch, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und 2. Korinther 6, Vers 16 schreibt er, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Ja, was nun? Sind wir Tempel Gottes oder Tempel des Heiligen Geistes? Beides. Weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der eine einzige unteilbare Gott ist. Damit sind wir bei der zweiten Schwierigkeit, dass wir Dreieinigkeit vom Prinzip her überhaupt nicht denken können. Das sprengt unser Verstehen vollständig. Da müssen wir nicht frustriert sein, das geht nicht nur uns so, da sind auch schon klügere Köpfe dran gescheitert. Der große Kirchenvater Augustin beispielsweise war ein so ganz besonders kluger Kopf in der Christenheit. Lebte um 400. Er grübelte viel nach über das Geheimnis der Dreieinigkeit. Und eines Nachts hatte er einen Traum. Er ging im Traum am Ufer des Meeres spazieren. Da sieht er am Strand einen Buben spielen. Dieser Bub hat eine kleine Grube im Sand gemacht. Und mit der Muschel in der Hand läuft er jetzt vom Meer zu seiner Grube und füllt Wasser vom Meer in die Grube. Augustin schaut ihm eine Weile zu und dann fragt er ihn, was machst du da? Der Bub sagt, ich fülle das Meer in meine Grube. Augustin lacht und sagt, das wird dir aber wohl nicht gelingen. Da wendet sich der Bub ihm zu, schaut ihn mit ernsten, leuchtenden Augen an und sagt, und du willst mit deiner menschlichen Vernunft das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit erfassen? Das eine so unmöglich wie das andere. Das große Mittelmeer passt nicht in eine kleine Sandgrube und das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit passt nicht in unsere 1450 Kubikzentimeter Hirn. Man hat quer durch die Kirchengeschichte versucht, mit Vergleichen und Bildern diesem Problem die Spitze zu nehmen. Einen solchen Vergleich haben wir übrigens auch hier in der Kirche. Ich könnte jetzt fragen, wie im Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, und dazufügen, und das ist nicht rund. Wissen Sie, was ich meine? Aber Andreas guckt schon steil nach vorn. Am Kirchenfenster das Dreieck. Hier mit der Taube, sonst häufig mit dem Auge innen drin, das die göttliche Allwissenheit darstellen soll. Das Dreieck hat drei Seiten und ist aber eben doch nur eine geometrische Figur. Und so soll es ein Symbol dafür sein, dass der dreieine Gott in drei Personen sich offenbart, aber eben doch nur ein Gott ist. Ob uns diese Bilder und Vergleiche weiterhelfen oder nicht, das Zeugnis der Bibel ist klar, Gott ist einer, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und beim dritten, dem Heiligen Geist, sind wir heute und stehen vor der nächsten Schwierigkeit, vor der Schwierigkeit im Besonderen mit dem Geist. Mit Jesus ist ja alles recht einfach. Den kennen wir als Kind in der Krippe, als Zwölfjährigen im Tempel, als den Mann vom Kreuz von Golgatha, schließlich als den Auferstandenen, der den Emmausjüngern das Brot bricht. Wir haben viel Anschauliches, Greifbares, Vorstellbares von Jesus. Und deshalb singen wir Lieder wie, welch ein Freund ist unser Jesus? Und das zeigt, die Beziehung mit Jesus macht uns keine besonderen Schwierigkeiten. Das liegt uns irgendwo ganz nahe. Und wahrscheinlich auch in unseren Gebeten wenden wir uns meistens an ihn. Auch mit Gott dem Vater kommen wir, was unser Denken und Verstehen anbelangt, noch ein bisschen zurecht. Schließlich haben wir alle auf dieser Welt einen Vater, einen irdischen, und selbst wenn wir den durch widrige Umstände nicht persönlich kennengelernt haben, gibt's Väter um uns her genug und wir haben eine Vorstellung von dem, was ein Vater ist. Aber ganz anders ist es mit dem Heiligen Geist. Unter dem kann man sich so gar nichts Konkretes vorstellen. Zwar gibt uns die Bibel auch Bilder und Symbole vom Heiligen Geist. Die Zungen wie von Feuer verteilt am Pfingsterlebnis. Oder bei der Taufe sieht Johannes der Täufer den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommen. Und Lukas betont ausdrücklich, der Geist kam in körperlicher Gestalt. Also da war was Greifbares, was Sichtbares. Und seither ist die Taube bei uns auch im Kirchenfenster hier mit dem Dreieinigkeitssymbol verknüpft. Das Symbol für den Heiligen Geist. Wir haben es in vielen Kirchen im Schalldeckel
Früher, als die Leute noch kein so komfortables Mikrofon hatten, gab es ja über den Kanzel einen Schalldeckel, dass der Schall nach vorne in die Gemeinde gerichtet wird und sich nicht oben im Kirchenschiff verflüchtigt. Und da ist in aller Regel oder sehr häufig eine Taube. Als Symbol für den Heiligen Geist, das ist ein bildhaftes Gebet. Es soll ausdrücken die Bitte der Gemeinde, dass doch nun wirklich der Heilige Geist den Prediger leitet und mit Vollmacht führt, dass er nicht seine eigene menschliche Weisheit zum Besten gibt, sondern in der Kraft des Geistes Gottes Wort vollmächtig verkündigt. Also so haben wir dieses Bild der Taube. Aber der Heilige Geist kommt eben doch nur wie eine Taube. Die Formulierung ist bei allen vier Evangelisten gleich, wie eine Taube und nicht als eine Taube. Lasst mich salopp sagen, natürlich ist der Heilige Geist kein Federvieh. Ich komme zum Anfang der Predigt zurück. Der Heilige Geist wirkt mit elementarer Macht im Leben der Christen, im Leben der Gemeinde. So sollte es sein. So hat Gott es uns verheißen. Und nach diesem machtvollen Wirken sehnen wir uns von ganzem Herzen. Aber gerade dann, wenn wir davon wenig spüren und sehen, wenn von diesem machtvollen Wirken nichts greifbar ist, dann kommt in uns die Frage hoch, was machen wir falsch? Wodurch wird das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, in unserer Gemeinde gehindert? Wie setzen wir mehr Geisteskraft frei? Und bei dieser Frage liegt nun alles daran, die rechte biblische Antwort von der falschen, schwärmerischen zu unterscheiden. Und die rechte biblische Antwort, das ist das A und das O zu diesem ganzen Thema, dass wir in aller Konsequenz festhalten, was wir schon festgestellt haben. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir können das gar nicht regelmäßig intensiv genug uns immer wieder vergegenwärtigen. Denn weil wir vom Heiligen Geist gerade keine personale Vorstellung entwickeln können, das Bild von der Taube oder auch die Zungen von Feuer zerteilt helfen uns da eben nicht weiter, weil der Geist eben natürlich keine Taube ist, ist die Gefahr riesengroß, dass wir den Heiligen Geist am Ende eben doch nicht als Person verstehen, sondern als eine Art göttliche Substanz, die in uns hineingegossen wird. Und wenn dieses Denken uns erfüllt, dann wird alles falsch. Und die Rede von der Ausgießung des Geistes, die durchaus biblisch ist, tut dann aber das Ihrige dazu, denn in unserem Sprachgebrauch kann man ja nicht Personen ausgießen, sondern Ausgießen geschieht mit flüssigen Substanzen. Wenn also von der Ausgießung des Heiligen Geistes die Rede ist, dann denken wir eher an einen Kanister voll Benzin, voll geistlichen Kraftstoff, der in unser Leben hineingefüllt wird. So nach dem Motto, pack den Tiger in den Tank, war ja vor Jahren mal die große Esso-Werbung. Und so geistlich aufgepumpt machen wir uns dann ans Werk im Reiche Gottes. Das ist das große Missverständnis des Heiligen Geistes, das schwärmerische Missverständnis. Wir sehen das ganz deutlich bei unseren charismatischen und pfingstlerischen Geschwistern. Obwohl gerade sie interessanterweise nicht müde werden, das muss man fairerweise festhalten, dass sie betonen, der Heilige Geist ist eine Person. Das haben sie im Kopf, aber sie haben es nicht im Herzen. In ihrem geistlichen Denken und Leben ist es ganz anders geprägt. In der Praxis tun sie so, als sei der Heilige Geist eine Art Superkraftstoff im Leben der Christen und sie treten so auf, als hätten sie den Tiger im Tank. Woran sieht man das? An der Art und Weise, wie sie das Wirken des Heiligen Geistes verkündigen und in jeder Weise verfügbar machen wollen. Da sind wir wieder beim Porsche Carrera, der Charismatiker tritt aufs Gaspedal und der Heilige Geist braust los und startet durch. Und in diesem Verständnis kündigt man Heilungsgottesdienste an. So als könnte man darüber verfügen, wann und wie und wie oft der Heilige Geist nun Menschen gesund machen will oder nicht. Dass, um Missverständnisse vorzubeugen, wir von Gott Heilung erbitten dürfen, steht außer Zweifel. Dass Gott auch heute die Macht hat, Krankheit zu heilen, wir haben gerade ein Zeugnis am Anfang gehört, ob es durch medizinische Hilfe tut, dass Gott Türen öffnet, die bisher verschlossen waren, oder ob er unmittelbar selber mit seiner heilenden Macht in unser Leben eingreift, bleibt ihm überlassen. Dass wir von ihm Wunder erwarten dürfen, ohne Zweifel.
Aber wir verfügen zu keinem einzigen Augenblick darüber. Wir können es nicht ankündigen, wir können nicht sagen, heute kommt und werdet gesund. Wer sind wir, dass wir uns das anmaßen? Oder man führt Feuerkonferenzen durch, Feuerkonferenzen, bei denen dann angeblich das Feuer des Heiligen Geistes vom Himmel auf die Massen herabfällt und einen geistlichen Flächenbrand in Deutschland auslöst. Solche Konferenzen haben schon verschiedentlich stattgefunden. Der geistliche Flächenbrand bleibt aus. Im Gegenteil, es ödet geistlich mehr und mehr vor sich hin in Deutschland. Und so gibt man nach Belieben die Kraft des Heiligen Geistes weiter, etwa durch Handauflegen. Etwa im Toronto-Segen, hier auf diesem Bild sehen wir den Mann in Weiß. Von euch aus gesehen am rechten Bildrand, Benny Hinn, einen dieser Supercharismatiker. Der bläst dann ins Mikrofon und dann fallen in der Gemeinde die Leute reihenweise um. Das ins Mikrofon blasen soll das Wirken des Heiligen Geistes, das Brausen von Pfingsten darstellen. Und die fallen um. Da ist Macht am Werk. In der Tat, die fallen auch da um. Die sind die sogenannten Erschlagenen im Geist, slain in the spirit. Die haben einen eigenen Fachbegriff dafür gewählt. Aber liebe Geschwister, schauen wir auf das Bild. Und wenn wir in der Wahrheit der Bibel denken, dann müssten sich uns allein schon vom Ansehen des Bildes sämtliche Nackenhaare meterhoch zu Berge sträuben. Die fallen immer und ausnahmslos auf den Rücken. Und allen charismatischen Erklärungen zum Trotz, ich habe das in der Bibel bis ins Detail nachgeprüft, denn ich habe Kontakt zu den Charismatikern schon lange, ich komme nachher noch drauf zurück. In der Bibel fallen alle Gläubigen, die eine Begegnung mit dem Herrn haben, ausnahmslos aufs Gesicht und beten an. In der Begegnung mit Gott fällt auf den Rücken der Feind Gottes, aber nie derjenige, der zu Gott gehört. Niemals. Nicht ein einziges Mal sagt uns das die Bibel. Das ist schon vom äußeren Phänomen sofort auf den allerersten Augenblick als völlig unbiblisch überführt. Von den ganzen anderen Merkwürdigkeiten, Extremitäten und so weiter, da will ich heute gar nicht reden, sonst dauert das alles viel zu lange. Und nun wird durchgängig so getan, als stünde das Wirken des Heiligen Geistes in der Verfügungsgewalt der Geistgetauften. Und die Geistestaufe ist schon der nächste Irrtum dabei. Sie wird wieder zu etwas, was Menschen machen können, ein zweites besonderes Erlebnis. Das ist ja die besondere Lehre. Zunächst biblisch wieder richtig. Natürlich redet die Bibel von der Geistestaufe. Aber nicht so, dass das ein zweites Erlebnis zusätzlich zu unserer Bekehrung und Wiedergeburt wäre. Im Normalfall nicht, sondern Petrus verkündigt an Pfingsten und danach Apostelgeschichte 2,38, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen durch Buße, Umkehr und taufen lassen. Da braucht es nichts Zusätzliches. Und 1. Korinther 12 schreibt Paulus, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wer zu Jesus als seinem Herrn gehört, darf hundertprozentig gewiss sein, jetzt hat der lebendige Gott durch den Heiligen Geist in meinem Leben Wohnung genommen. Und weil der Heilige Geist eine Person ist, ist er unteilbar. Man kann den Heiligen Geist nicht zur Hälfte haben oder zu einem Viertel. Er ist entweder da, ganz und gar mit seiner ganzen Kraft und Vollmacht, oder er ist nicht da. Und so wie man über den Geist verfügt, verfügt man über die Gabe der Zungenrede. Die Menschen gehen nach vorn, bekommen die Hände aufgelegt, dann wird ihnen in Zungen vorgelallt und sie sollen nachlallen, was ihnen vorgemacht wird. Habe ich selber direkt so erlebt, denn ich war von 1976 bis 1989 immer wieder bei charismatischen Veranstaltungen. Ich kenne die Bewegung von daher seit über 30 Jahren sehr gut. Ich sage, es gibt etliche Brüder und Schwestern und persönliche Freunde von mir unter ihnen. Ich kenne von daher ihre Stärken. Ich kenne aber auch ihre brandgefährlichen Schwächen und Gefahren. Ich habe über die Jahre viel Gutes erlebt. Es geht nicht um pauschale Urteile. Ich habe gute biblische Predigten gehört, wirklich. Und auch glaubensstärkende Gemeinschaft erlebt. Was die charismatischen Geschwister zu Recht wieder neu betont haben, wir dürfen von Gott Großes erwarten. Wir haben einen Gott, der Wunder tut.
Das ist ja vom Prinzip nichts Neues. Sie haben es nur noch einmal neu zum Schwerpunkt gemacht. Aber alle Glaubenswerke, auch in der Geschichte der Christenheit, im Pietismus und ja auch diese Gemeinde, konnte es doch nur geben, weil Christen davon überzeugt waren und ihr ganzes Leben darauf gebaut haben, Gottes Wort ist zuverlässig. Und Gott ist heute noch der gleiche starke Helfer wie vor 2000 Jahren. Und auch wir haben doch die Führungen und Bewahrungen Gottes erlebt bis auf diesen Tag und erhoffen das und erbitten das auch für die Zukunft. Aber neben diesen guten geistlichen Erkenntnissen gehören leider brandgefährliche Schwächen und Verführungen zu dieser Bewegung. Ich hatte gerade ein bisschen was gesagt, vorgestern Abend auch. Heute geht es vor allem um diese eine Frage unseres Themas, der Heilige Geist ist keine göttliche Kraft, über die wir verfügen könnten. Er ist der lebendige Gott selbst, der souverän, ohne uns zu fragen, handelt, wie und wann und wo er will. Und das Zweite, was bei unseren charismatischen Geschwistern ganz falsch ist, dass sie wie gebannt, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf Wunder starren. Aber die herausragenden Wirkungen des Heiligen Geistes sind nicht Wunder wie Zungenrede, Heilungswunder, Prophetie und ähnliches, eben die Charismen. Sie versäumen im Prinzip ganz auf die Früchte des Geistes zu schauen. Deshalb habe ich ganz bewusst als Lesung, die wir vorhin gehört haben, Galaterbrief, Kapitel 5, ausgewählt, wo von den Früchten des Geistes Liebe, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Sanftmut, Beherrschung. Ich habe einen guten Freund unter den Charismatikern, der seit einigen Jahren in Südosteuropa von einer Pfingstgemeinde als Missionar ausgesandt ist. Und er hat interessanterweise am Telefon mal selber bestätigt. Er hat gesagt, die Pietisten, die Evangelikalen, leben heiliger als wir Pfingstler. Das hat einen guten Grund. Der Pfingstler meint, er hat durch die Geistestaufe schon den Weg zu Gott abgekürzt, zur Vollmacht. Der Evangelikale muss sich den Weg der Vollmacht durch die Gehorsamsnachfolge erarbeiten. Ist ein gewisses evangelikales Werkemissverständnis. Aber der Evangelikale, ich sage mal, der Pietist, der Nichtschwärmer, weiß, dass wirklich die Gehorsamsnachfolge eingefordert ist von Gott. Ja? Das Leben in den Früchten des Geistes. Der Charismatiker steht darüber, der schwebt auf einer höheren Wolke und Dimension. Aber das Grundproblem, nicht diese Wunderzeichen sind das Hauptsächliche, die sind zweideutig, denn die gibt es alle, alle auch in den heidnischen Religionen in der Macht Satans gewirkt. Da gibt es auch Heilungen, ganz gewaltiger Art. Da gibt es Kraftwirkungen in der Natur und so weiter. Die Yogis aus Asien, die können Feuer aus dem Boden schlagen lassen, vieles andere mehr. Die vollbringen gewaltige, gigantische Zeichen. Aber das hauptsächliche Werk des Heiligen Geistes ist ein ganz anderes und ganz eindeutiges. Davon haben wir in Johannes 16 gehört und darauf komme ich zum Schluss zurück. Er überführt von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist sein Werk. Es geht in allen drei Fällen, wie wir gleich sehen, um Jesus. Der Heilige Geist richtet ein dreifaches Zeugnis von Jesus aus. Dazu ist er da, um Menschen zu Jesus zu bringen und um Menschen in der Gemeinschaft mit Jesus zu erhalten und zu bewahren. Das erste Zeugnis ist, Jesus ist der Retter von Sünde. Er überführt von der Sünde. Der Heilige Geist deckt Sünde auf. Vor allem die zentrale Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Warum ist gerade das die entscheidende Sünde, die vom ewigen Leben trennt? Weil jede Sünde geheilt werden kann, wenn wir an Jesus glauben und mit dieser Sünde zu Jesus kommen. Und weil keine Sünde geheilt werden kann, wenn wir nicht an Jesus glauben. So also deckt der Heilige Geist Sünde auf und bezeugt Jesus als den Retter von Sünden. Nicht das ist das große Werk, liebe Geschwister, des Heiligen Geistes, wenn Lahme ihre Krücken wegwerfen und auf ihren ehemals kranken Beinen gesund nach Hause gehen, das ist auch eine schöne Sache. Aber das große Werk des Heiligen Geistes ist, wenn Menschen erschüttert ihr Haupt beugen, sich demütig an die Brust schlagen wie der Sünder im Tempel und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann geht ein Sünder frei von Sünde und Schuld, gerechtfertigt nach Hause. Das zweite, was der Heilige Geist bezeugt, ist Jesus als der gerechte Gottessohn, Vers 10. Von Gerechtigkeit aber
weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist zunächst nicht ganz leicht zu verstehen, muss man auf dem Hintergrund sehen. Der Heilige Geist wird also die Welt von der Gerechtigkeit Jesu überführen, denn diese Gerechtigkeit wird ja gerade von den Juden bestritten. Es ist ja noch zu Lebzeiten Jesu gesagt, denn sie werden ihn ja später als Verführer und Gotteslästerer, als den Ungerechten schlechthin verurteilen. Und im Talmud der Juden ist heute noch zu lesen, er trieb Zauberei, verlockte und verführte Israel und leitete sie zur Verfehlung. Und weil der Paulus, als er noch der Saulus war, das ja auch glaubte, hat er alle Jünger Jesu verfolgt. Und es war sein Damaskus-Erlebnis, als er dem auferstandenen Herrn begegnet und er sieht, der lebt, Gott hat sich zu ihm bekannt, dann kann er ja nicht der Ungerechte sein, dann muss er der Gerechte sein. Das ist das zweite wichtige Werk. Der Heilige Geist bezeugt Jesus als den gerechten Gottessohn, der wirklich von Gott zum Heil der Welt gesandt ist. Und dann als drittes bezeugt er Jesus als den Sieger über den Satan, als den Sieger über Hölle, Tod und Teufel, das Gericht, und als der Fürst dieser Welt gerichtet ist. In diesem Zeugnis, ich mache es kurz, ist der ganze Ernst des Gerichts enthalten. Ja, nicht nur über Satan, sondern auch über jeden, der die Einladung des Heiligen Geistes nicht hört und im Glauben annimmt, sondern im Reich der Finsternis bleibt. Der wird mit dem Satan zusammen gerichtet. Durch dieses dreifache Zeugnis von Jesus zieht uns also der Heilige Geist in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Und so hat Luther ganz wunderbar gesagt in der Erklärung zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass Menschen zum Glauben kommen. Das kann niemand von sich selber. Auch wenn wir meinen, wir entscheiden uns, zeigt uns die Bibel, es war die Entscheidung Gottes für uns, die in uns das Wollen und Vollbringen hervorgebracht hat, Ja sagen zu können. Und dann macht der Heilige Geist uns wiederum fähig, dass wir vollmächtige Zeugen der Liebe Gottes in dieser Welt sein können. Auch das können wir nur durch seine Kraft, ausschließlich durch ihn. Das dürfen wir auch für uns und für unsere Gemeinde erbitten und erwarten. Wir haben die Verheißung seiner Gegenwart. Wir dürfen darum bitten, dass der Heilige Geist mit seiner unwiderstehlichen Kraft und Vollmacht auch in unserer Gemeinde wirkt. Amen.